Guten Morgen auch von mir. Nach der einleitenden Predigt über den Judasbrief vor zwei Wochen soll es heute um die ersten beiden Verse aus dem Judasbrief gehen. Und ich möchte sie vorlesen. Judas, die ersten beiden Verse. Schlagt's gern mit auf. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Ich bete noch. Vater, dein Wort ist herrlich und in deinem Wort ist die Kraft, uns zu bewahren, uns an dir zu halten, uns zu erfreuen. Leite uns jetzt bitte, wenn wir auf dein Wort hören, mich auch im Reden. Vater, dass es aus deiner Kraft, aus der Kraft deines Geistes geschieht, jeden Einzelnen auch beim Hören. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt unter uns wirkst. Danke dir dafür. Amen. Diese zwei Verse könnte man zusammenfassen: Für Christus bewahrte Sklaven. Und es soll nämlich um den Sklave Jesu Christi gehen. Dann um die geliebten und bewahrten Berufenen und auch um den Segenswunsch aus Vers 2. Der Judas hat ja in den Gemeinden Irrlehren aufkommen sehen und hat dann wahrscheinlich an mehrere Gemeinden einen warnenden Brief geschrieben, den wir hier vor uns haben, dass sie achtsam sein sollen und dass sie für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollen. Und zwar, dass sie nicht auf diese Irrlehren Acht haben oder drauf reinfallen. Bevor der Judas aber auf die Irrlehre eingeht, kommt er zu diesem Briefkopf, in dem, was dieser erste Punkt ist, nämlich Sklave Jesu Christi. Ja, er muss ja zuerst mal schreiben, wer überhaupt den Brief geschrieben hat, wer der Empfänger ist, und schreibt ihnen auch einen Gruß. Ja, so haben sie damals Briefe geschrieben, oben so ein Briefkopf drauf, Verfasser, Empfänger, Gruß. Wir machen es bis heute noch ähnlich. Wir schreiben halt oben den Empfänger hin und ganz unten, wenn wir fertig sind, den Verfasser. Die haben es damals alle gleich oben reingeschrieben. Und er nennt sich als Verfasser, nennt er sich Judas. Wenn wir einfach mal in die Bibel schauen, wer denn der Judas sein könnte, dann kommen eigentlich hauptsächlich nur zwei Leute in Frage, wer dieser Judas hier, der diesen Brief schreibt, sein könnte. Nämlich einmal heißt ein Bruder von Jesus, beziehungsweise ein Halbbruder, es war dann ein leiblicher Sohn von dem Josef mit der Maria und nicht nur von der Maria wie Jesus. Also ein Bruder, ein Halbbruder Jesu. Oder es gibt auch einen Apostel, der Judas hieß. Wenn wir uns mal Vers 17 uns anschauen in dem Brief, da heißt es, da schreibt der Judas: Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Spötter, am Ende der Zeit Spötter sein werden. Ja, also er redet von den Aposteln. Ja, sie sagten euch. Es scheint so, dass er sich gar nicht selber zu den Aposteln zählt. Und er sagt ja hier dann: Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus. Er hatte also Jakobus als Bruder. Und wenn wir den Apostel Judas uns anschauen, dann wissen wir, dass sein Vater Jakobus hieß, aber von dem Bruder namens Jakobus wissen wir nichts. Deswegen, aller Wahrscheinlichkeit nach, hat der Bruder, der Halbbruder Jesu, hat diesen Brief hier geschrieben. Deswegen, ich bin einfach mal ein paar Stellen nachgegangen, was wissen wir denn über die Brüder Jesu und somit auch über den Judas. Dass wir ein bisschen Hintergrund haben, wer dieser Judas hier ist, der den Brief schreibt. Da dürft ihr mit mir aufschlagen, Matthäus 13. Da war so einen kurzen Rundgang, was wir wissen über ihn. Matthäus 13, ab Vers 55. Jesus war in Nazareth, wo er aufwuchs. Das heißt, er war dort bekannt unter den Leuten, aber sie haben ihn dann abgelehnt und haben gesagt, als er Wunder tut, und sagten sie, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Also hier wird uns gesagt, dass Jesus wohl bekannt war als Sohn von Josef, dem Zimmermann, und von Maria, der Mutter, und aber auch, dass er vier Brüder hatte. Ja, der Jakobus, er ist derjenige, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Dann der Josef, über ihn wissen wir nicht viel. Der Simon, über ihn wissen wir auch nicht viel. Und der Judas. Und das ist dieser Judas, von dem wir den Brief haben. Und dann wird noch gesagt, dass er manche Schwestern hatte. Der Vater, der Josef, ist wahrscheinlich sehr früh, sehr bald gestorben. Wir wissen es nicht ganz genau, aber Jesus, er hatte wohl nicht lange seinen Vater, und genauso der Judas somit wuchs wohl auch bald dann ohne Vater auf, weil es wird schon bald nichts mehr von Josef berichtet. Sobald Jesus öffentlich wirkte, hören wir gar nichts mehr von Josef, sondern nur noch Maria und die Brüder Jesu. Von dem her hat der Josef da wohl gar nichts mehr von mitbekommen. Johannes 2, so eine weitere Station, was wir von Judas und seinen Brüdern lesen. Da war die Hochzeit zu Kana. Jesus tut dieses Wunder, dass er Wasser in Wein verwandelt, und seine Jünger waren dabei, seine Mutter war dabei. Und jetzt hier in Vers 12 lesen wir, seine Brüder waren auch dabei. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Das heißt, seine Brüder und somit auch der Judas, der diesen Brief hier schreibt, sie sind teilweise zumindest mit Jesus mitgegangen. Sie haben von Jesus mitbekommen, was er lehrt. Sie haben wirklich auch, ja, aus erster Hand ist alles erfahren. Aber dann ist was Dramatisches passiert. Markus 3, Vers 21. Und als seine Angehörigen es hörten, nämlich dass eine ganze Volksmenge, ja, Tausende hinter Jesus hergehen, das haben sie gehört, obwohl es weit weg war von ihnen. Sie gingen im ganzen Land Israel rum. Jesus war bekannt. Und als sie das hörten, da gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Irgendwann halten die Brüder Jesu und auch seine Mutter, die halten ihn für einen Spinner, ja, einen, der unzurechnungsfähig ist, den sie jetzt heimholen müssen. Warum? Weil sie haben nicht an ihn geglaubt als den Retter der Welt. Wird uns dann in Johannes 7, Vers 5 gesagt. Sie glaubten nicht an ihn. Aber dann ist was passiert. Apostelgeschichte 1. Jesus war wieder auferstanden und auf einmal lesen wir was völlig anderes von Judas und von seinen Brüdern. Apostelgeschichte 1, Vers 14. wird von den Aposteln, die Apostel werden aufgezählt und dann heißt es, Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Auf einmal nach der Auferstehung Jesu und nach der Himmelfahrt war auf einmal Maria und die Brüder Jesu. Sie waren auf einmal zusammen mit der Gemeinde. Ja, da waren ungefähr 120 Leute waren da und sie waren zusammen und haben auf einmal zur Gemeinde gehört. Auf einmal haben sie an Jesus geglaubt. Ja, an denjenigen, den sie ja so gut kannten, den sie abgelehnt hatten. Sie hatten auf einmal geglaubt, auch unser Judas hier. Und es hängt vielleicht mit 1. Korinther 15 zusammen. 1. Korinther 15, Vers 7 lesen, zählt der Paulus einige Beweise auf, mit denen er sagt, schaut doch mal, wenn ihr nicht glaubt, dass es eine Auferstehung gibt, dann fragt doch mal diese und diese und diese Leute. Und zählt auf, wem Jesus alles erschienen war nach der Auferstehung. Und sagt, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Es ist nicht ganz klar, wer dieser Jakobus ist, aber es meint wahrscheinlich den Bruder Jesu. Dass Jesus wahrscheinlich seinem Bruder Jakobus nach der Auferstehung erschienen war. Und der sich daraufhin wirklich abgewandt hat von seinem Unglauben, bekehrt wurde und es seinen Brüdern weitererzählt hat und somit der Judas auch zum Glauben kam. Er wusste ja alles von Jesus, aber er hat es jetzt verstanden, wer dieser sein Bruder ist. Dass es nicht einfach nur ein Mensch ist mit irgendwelchen Spinnereien im Kopf, sondern dass er wirklich der Retter dieser Welt war. Gott, der zu uns kam als Mensch. Und seitdem waren sie in der Jerusalemer Gemeinde. Aus 1. Korinther 9, Vers 5 wissen wir auch noch, dass Judas verheiratet war und wahrscheinlich teilweise immer mal wieder so ein, als Reiseprediger unterwegs war. Und vielleicht hat er auf diesen Reisen mitbekommen, in verschiedenen Gemeinden, dass Irrlehren aufkam. Und so hat er sich von Gott dazu gedrängt gefühlt, diesen Brief hier zu schreiben, als Warnung vor Irrlehrern. Und er nennt sich Judas, Knecht Jesu Christi. So fängt er seinen Brief an. Als Knecht. Knecht Jesu Christi. Ja, wie sein Bruder Jakobus. Der fängt seinen Brief auch so an. Er fängt an, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. So fangen viele Briefe im Neuen Testament an. Paulus nennt sich fast immer so. Knecht Jesu Christi. Beim Judas ist aber bemerkenswert. Er war ja Bruder Jesu, gell? Aber anstatt dass er sich jetzt Bruder Jesu nennt, nennt er sich Knecht Jesu. Ja, wenn er sich hier vorstellen würde, Judas, Bruder von Jesus Christus. Leute, ich habe euch was zu sagen. Ich bin sein Bruder. Ich kenne euch schon länger als ihr alle, ihn kennt. Dann hätte er Autorität gehabt. Aber nein, er nennt sich Judas Knecht Jesu. Knecht Jesu Christi. Er hält sich nicht für würdig, dass er ihn seinen Bruder nennt. Sondern er hält sich nur für würdig, sich als seinen Knecht zu nennen. Und wörtlich heißt hier im Griechischen eigentlich, wie an den meisten Stellen im Neuen Testament, wo Knecht eigentlich bei uns in den Bibeln oft steht, heißt es Sklave. Judas, Sklave Jesu Christi. Oder Paulus, Sklave Jesu Christi. Er, der Judas, der Jesus wohl noch als Kind kannte, ja, vielleicht sogar mit ihm gespielt hat. Wir wissen ja nicht, wie viel jünger er als Jesus ist, aber wahrscheinlich nicht zu viel, auch wenn er der jüngste von den vier Brüdern war. Er hat ja Jesus noch als Kind gekannt. Und er wagt nicht, ihn seinen Bruder zu nennen, genauso wie sein Bruder Jakobus, auch als der Älteste, gleich nach Jesus. Sie wagen es nicht. Sie nennen sich Knechte, Sklaven. Weil sie hatten jetzt erkannt, nach der Auferstehung, dass es nicht mehr um diesen Jesus geht, den sie so einige Jahre gekannt haben, sondern sie wussten, diese Erniedrigung, die Jesus mitgemacht hatte, die war knapp 40 Jahre lang, hat sie gedauert, aber nicht länger. Sondern sie wussten, Jesus Christus, er ist auferstanden, er ist der Herr, er ist Gott und er regiert. Und er hat mich geschaffen, auch wenn er mein Bruder war, er hat mich vor Ewigkeiten, hat er schon an mich gedacht. Wie der Paulus in 2. Korinther 5 schreibt, wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn nun nicht mehr so. Ja, vielleicht hatte Paulus auch schon Jesus gehört, als er ihn eigentlich noch verfolgte. Oder schreibt von anderen, die Jesus mit Augen gesehen haben. Aber sagt, wir kennen ihn nicht mehr so. Wir kennen ihn nicht mehr als diesen Menschen, der zwar Gott war, aber trotzdem erniedrigt, sondern wir kennen ihn nur noch als den, der zu Rechten des Vaters sitzt, der aufgefahren ist in den Himmel, der Herr ist. Und deswegen nennen wir uns seine Sklaven, weil er ist der Herr, er ist Gott. Und Judas, er nennt sich gern seinen Sklaven. Ja, weil Sklave, das hat so zwei Bedeutungsrichtungen. Auch wenn man es vielleicht nicht denkt, hat Sklave Jesu Christi einmal wirklich so eine erhöhte Bedeutung. Im Alten Testament, da wird nämlich zum Beispiel Mose, wird Knecht Gottes genannt. Die Propheten werden Knechte Gottes genannt. Das ganze Volk Israel wird Knecht Gottes genannt. Selbst der Messias wird im ersten Gottesknechtslied, ja, wir nennen es auch schon so Gottesknechtslied, wird er Knecht genannt. Ja, in Jesaja 42 wird der Retter, wird Christus, wird Knecht Gottes genannt. Und somit reiht sich der Judas in eine Schar ein, indem er sich Knecht Gottes oder Knecht Jesu Christi nennt, reiht er sich unter Leute ein, die ganz Großen im Alten Testament waren. Und weiß, das ist eine herrliche Berufung, dass ich ein Knecht Gottes sein darf. Weil es kommt eigentlich gar nicht auf meine Stellung an, wie niedrig ich als Knecht bin, sondern es kommt auf den Herrn an. Und wenn ich einen erhöhten Herrn habe, den höchsten Herrn, dann ist eigentlich völlig egal, ob ich sein Knecht bin oder nicht. Das ist eine hohe Stellung. Und deswegen, der Judas nennt sich gern so. Aber er nennt sich bestimmt auch gern so, wegen diesem erniedrigten Aspekt von dem Sklave sein. Damals gab es ja viele Sklaven, zu der Zeit, und die gehörten wirklich mit Haut und Haaren, gehörten sie ihrem Herrn. Sie mussten tun, was er wollte, oft schwere Arbeit. Den ganzen Tag von morgens, als sie aufstanden, bis abends, als sie dann tot ins Bett fielen, also todmüde ins Bett fielen, mussten sie schwer für ihn arbeiten. In Israel, da war das ja vielleicht noch besser geregelt durch Gottes Gebote. Aber zum Beispiel ein Römer, der durfte seinen Sklaven grundlos totschlagen. Das war ja sein Besitz. Durfte ihn grundlos einfach töten. Von dem her, es kam ganz massiv auf den Herrn an, wie es dem Sklaven ging. Weil er war ihm ausgeliefert. Er hatte keine Chance. Wenn er sich gegen seinen Herrn erhoben hätte, dann wäre er von allen anderen getötet worden. Es kommt auf den Herrn an, wie es dem Sklaven ging. Denn der Sklave war so auf den Herrn angewiesen, der hat ihm zu essen gegeben, der hat ihm Kleidung gegeben, der hat ihm ja einen Platz zu schlafen gegeben. Ein Sklave hat ja nichts verdient in der Regel. Er war ganz auf seinen Herrn angewiesen. Und je nachdem, wie der Herr war, ging es dem Sklaven. Und trotzdem nennt der Judas sich gerne Sklave Jesu Christi. Ja, er weiß, er ist ganz und gar in Besitz von Jesus Christus. Er gehört ihm mit allem, was er hat. Aber er weiß auch, wer sein Herr ist. Und er weiß, dass es eine hohe Berufung ist, sein Knecht sein zu dürfen. Er weiß, dass er eigentlich dadurch geadelt ist, Sklave von diesem Herrn zu sein. Nicht von irgendeinem, sondern von diesem, der die ganze Welt gemacht hat und immer noch erhält. Weil er ist ein großer Herr. Deswegen meine Frage heute an euch alle, an dich. Siehst du dich auch als einen Sklaven Jesu Christi? Ordnest du dich in allem unter ihm, der der Herr ist? Oder willst du ihn vielleicht manchmal eher zu deinem Sklaven machen, der deine Wünsche erfüllen will? Als wen siehst du dich vor ihm und als wen, ja, wer soll Gott für dich sein? Der Herr, der das Sagen hat? Ein Sklave kann, ja, ein Sklave Jesu kann wirklich nur der sein, bei dem es ganz um Christus allein geht. Ja, um den, bei dem es nicht um sich selber geht. Der zuerst mal alles, was er will und wünscht, zurückstellt. Das bedeutet dann nicht, dass immer alles gleich nichts wird oder aufgegeben werden muss, aber diese Einstellung, es geht mir in allem um ihn. Völlig egal, was bei mir ist, es geht um ihn. Und es kostet eine totale Bereitschaft, eine totale Unterordnung unter den Herrn, eine totale Loyalität. Das kostet uns was im Leben, wenn ich mich als sein Sklave sehe. Und da gibt es auch keinen Urlaub. Ein Sklave konnte damals nicht sagen, Herr, ich diene ja gern, aber ich nehme jetzt mal eine Woche Urlaub und dann bin ich danach wieder dein Sklave. Das gab es nicht. Das hätte der nur einmal gemacht. Ich kann auch bei Gott nicht sagen, es ist alles schön mit dir, aber ich brauche jetzt echt mal eine Woche Pause von dir. Das geht bei Gott nicht. Wir können vor Gott nicht davonlaufen. Ich denke, Jona ist allen gut bekannt. Es gibt keinen Urlaub, wenn man ein Sklave Jesu Christi ist. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es keine Ausruhzeiten gibt, aber es gibt keinen Urlaub davon, Sklave zu sein und einen Herrn zu haben. Deswegen frag dich wirklich in allem, in jeder Handlung, die man tut, was wird ihn jetzt verherrlichen? Wie kann ich ein guter Sklave sein, ein Sklave, der seinen Herrn ehrt? Ich weiß, dass solange wir in dieser Welt sind, werden wir das nie so hinbekommen, wie wir es wollen. Aber ist der Wunsch da, ist dieser Versuch da, zu seiner Ehre leben zu wollen, weil er der Herr ist? Bei Judas war es so. Auch wenn es sein Bruder war für eine gewisse Zeit, er wusste, ihm ordne ich mich gern unter. Deswegen die Frage, willst du sein Sklave sein? Und erkennt man das dann, wenn es so ist? Erkennt man es, dass du dich einen Sklave Jesu Christi nennst? Erkennt man das bei der Arbeit? Erkennt man das, die Kinder in der Kindererziehung, dass du zuerst vor Gott stehst? Erkennen es die Freunde, erkennt man es beim Einkaufen, erkennt man es beim Autofahren, erkennt man es im Reden, egal in was, erkennt man es. Paulus sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Selbst das Essen oder das Trinken, wo manchmal vielleicht keine Zeit und nur kurz was reinschiebt, selbst das soll zur Ehre Gottes sein. Diese kleinen und alltäglichen Dinge. Jeder Atemzug, ist er zur Ehre Gottes? Erkennt man dich darin als einen
Sklaven Jesu Christi?
Ich habe ja auch schon gesagt, bei einem Sklaven kommt es darauf an, wie sein Herr ist. Und Jesus ist doch ein guter Herr, oder? Und ein guter Herr, der kümmert sich um seinen Sklaven und sorgt für ihn. Und das hat uns der Herr Jesus doch versprochen. Er ist ein guter Herr, dem man gerne dienen kann, der uns herrliche Verheißungen gegeben hat, der sagt, ich kümmere mich um dich. Weil wir Menschen, wir müssen gar nicht denken, dass wir irgendwann mal herrenlos sind und selber für uns alles frei entscheiden können. Das ist eine Illusion. Sondern der Martin Luther hat es treffend in dem Bild beschrieben, entweder wir werden von, also wir sind wie so ein Lasttier, ein Esel, irgend sowas, entweder werden wir von Gott geritten oder vom Satan. Aber wir sind nie unser eigener Herr. Wir haben immer einen, der über uns ist. Und doch lieber Gott, der ist nämlich ein guter Herr. Satan, der will nichts Gutes für uns. Aber Jesus Christus, er gibt alles für uns. Er hat sein Leben für uns gegeben. Beweist er damit nicht, dass er ein guter Herr ist, dessen Sklave man gern sein kann? Ja, wo gibt es einen Herr, einen, ich nenne es mal wirklich in diesem Bild, einen Sklavenhalter, der für seine Sklaven den Tod stirbt, den sie verdient haben, weil sie alles verbrochen haben? Wo gibt es so einen Sklavenhalter? Es gibt nur einen Herr, der so ist, Jesus Christus. Bei dem kann man gerne sein Knecht, sein Sklave sein. Deswegen, ja, sei es gerne. Wirklich, dass es eine Freude für uns ist, weil er ist ein guter Herr. Der Judas, der hat es erfahren und deswegen schreibt er gleich zu Anfang seines Briefes, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ja, vielleicht war er gerade mit Jesus auch mal unterwegs gewesen, als Jesus da in Lukas 17, Vers 10 sagt, so sprecht auch ihr, wenn ihr das alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, wenn ihr alles getan habt, was von euch verlangt ist, dann sagt nicht, puh, jetzt haben wir es erreicht, jetzt musst du stolz auf uns sein. Nee, er sagt, wir sind unnütze Sklaven, wir haben nur getan, was von uns, ja, was wir eigentlich schuldig sind, weil wir so einen guten Herrn haben. Vielleicht wusste Judas, kannte dieses Wort noch von damals und lebte deswegen aus Dankbarkeit über die Erlösung, die er in seinem Herrn Jesus hatte. Lebte so aus Dankbarkeit gerne als ein Sklave Jesu Christi. Und er wich nicht ab von seinem Herrn, er kannte seinen Herrn. Aber er hatte genügend Leute gesehen, die diesen Herrn verleugnet haben, die diesen Herrn und den Gebieter Jesus Christus verleugnet haben. Und das waren diese Irrlehrer. Das schreibt er dann in Vers 4. Sie ihn verleugnen als Gebieter, als Herr. Und er sagt, ich bin sein Sklave. Ich will nicht von ihm abweichen, denn er ist ein guter Herr. Alle, die von ihm abweichen und ihn nicht Herr nennen, die gehören zu dieser Irrlehre. Oder auch wie sein Namensvetter Judas Iskariot, der diesen Herrn verraten hat. Judas nennt sich gerne als seine Sklaven, denn er will ihn nicht verlassen, wie es so viele getan haben. Ich habe da eine Buchempfehlung. Wer gerne über dieses Sklave Jesu Christi was lesen will, ein sehr gutes Buch von John MacArthur. Das heißt einfach nur Sklave Christi. Das ist wirklich empfehlenswert, wer das gerne lesen möchte. John MacArthur, Sklave Christi. Also, Judas, Knecht Jesu Christi. Und dann geht es aber weiter. Aber Bruder des Jakobus. Ja, Jesus seinen Bruder zu nennen, das wagt er nicht. Aber bei Jakobus, da war das anders. Da nennt er sich jetzt seinen Bruder. Der Jakobus, der war ja auch, also als sein Bruder, da war er auch zum Glauben gekommen, wahrscheinlich weil Jesus ihm da erschienen ist nach der Auferstehung. Und er war ziemlich schnell ein sehr angesehener Ältester in der Jerusalemer Gemeinde. Ja, ziemlich schnell war er eigentlich fast die bedeutendste Person in dieser Urgemeinde. Und der Judas, er beruft sich nun auf ihn. Ja, der Jakobus, das war einer, der hatte bei dem Apostelkonzil, als die Apostel zusammenkamen, da hatte der Judas als Nicht-Apostel hatte das Schlusswort. Sogar der Petrus, der große Petrus, hatte ganz schön Respekt vor Jakobus. Und auf diesen beruft sich jetzt Judas, weil er nicht so bekannt war. Über den Judas, da wissen wir nicht viel. Ja, wir haben ja ein bisschen seine Biografie angeschaut, aber bis auf einmal wird Judas nicht namentlich erwähnt. Da wird nur einmal gesagt, hä, ist nicht Jesus der Bruder von Jakobus und Josef und Simon und Judas? Ja, da geht es nicht mal groß um den Judas. Ja, der Judas wird nicht wirklich beim Namen genannt, nur ab und zu mal die Brüder Jesu, wo er wohl mit dabei ist. Der Judas war nicht bekannt, aber er hatte einen sehr bekannten Bruder, das war der Jakobus. Und auf seine Autorität, da stützte sich jetzt. Weil er wusste, er hat sehr wohl was zu sagen. Aber das muss ich nicht durchdrücken, indem ich mich Bruder Jesu nenne, sondern da kann ich mich gerne als Knecht nennen. Das muss ich, ja, da muss ich mich nicht so hoch erheben. Aber ich denke, da können wir auch was über den Judas lernen, oder von dem Judas lernen. Er war nicht sehr bekannt. Er selbst, also in der Bibel steht nicht viel, aber selbst die Kirchenväter, wo ja oftmals über die Apostel oder über jemanden noch viel steht, was aber jetzt nicht in der Bibel steht, aber wo halt die Leute dann von ihnen auch schon geschrieben haben, selbst da wird nicht viel über den Judas gesagt. Von dem her, im Vergleich zu anderen Männern der Bibel ist es sehr, sehr unbekannt, was wir über ihn wissen. Aber es ist eigentlich ein herrliches Vorbild, das wir da nehmen können, nämlich nicht unseren Namen groß zu machen. Ich denke auch, Paulus wollte das nicht, aber Gott hat ihn einmal in der Bibel groß gemacht und auch die Kirchenväter haben halt viel über ihn geschrieben. Aber es ist ein gutes Anliegen, nicht seinen Namen groß zu machen, sondern Christus groß zu machen. Ja, was von uns bekannt sein soll, ist nicht unser Name oder wer wir sind, dass wir tolle Prediger sind, tolle, keine Ahnung was, nicht, dass unser Name bekannt wird, sondern was man von uns wissen soll. Wenn wir irgendwann mal sterben und der Herr noch nicht wiedergekommen ist, dann soll doch bekannt sein, ja, damals, da gab es einen Sklaven Jesu Christi, ich weiß nicht mal mehr seinen Namen, aber er war ein Sklave Jesu Christi und das hat man in allem gemerkt. Das soll doch bekannt sein von uns. Wie bei dem Judas, über den man nicht viel weiß. Aber man weiß, er war ein Sklave Jesu Christi. Das ist ein herrlicheres Zeugnis, als dass man sagen kann, König von dem Weltreich, Präsident von Deutschland. Ein herrlicherer Titel ist Sklave Jesu Christi. Weil er ist der wirkliche Herr. Und da kann man sich auch als Sklave nennen. Also so viel zum Verfasser, zu Judas, wie er sich hier beschreibt. Und dann macht er weiter und geht auf die Empfänger ein, wer diesen Brief bekommt. Dieser zweite Punkt, die geliebte und bewahrte Berufene. Er spricht sie an, Judas, Knecht Jesu Christi, aber Apostel, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, den Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Er spricht sie als die Berufenen an. Ja, also wirklich ein hoher Titel, den er hier gibt. Ja, berufen, da müsst ihr immer zu was berufen von jemand Höherem. Es wurden oftmals irgendwelche Amtsträger berufen. Irgendwelche, ja, in ein hohes Amt wird man berufen. Und auch hier ist diese Berufung natürlich ganz klar von Gott. Ja, man beruft sich ja nicht selber, sondern wird von Gott berufen. Und diese Berufung, die bestätigt uns der Römerbrief. Wir müssen gemeinsam aufschlagen. Römer 8 wird uns das bestätigt, dass diese Berufung von Gott ist und was diese Berufung ist. Ist ja nicht jedes Mal nur, wenn das gleiche Wort in der Bibel vorkommt, das gleiche gemeint. Aber hier doch deutlich, dass er das gleiche meint, wie auch Paulus in Römer 8, Vers 29 und 30. Da heißt es, denn die er vorher, also die Gott vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier heißt es, Gott hat es vorher und nach anderen Stellen ist hier deutlich, vor ewigen Zeiten hat er Menschen geliebt, erkannt, wie es in der Bibel heißt, hat sie dann vorherbestimmt zur Sohnschaft und diese Menschen hat er dann berufen, wie es auch hier in unserem Judasbrief heißt. Ja, man ist als einer, den Gott vor Ewigkeiten geliebt und vorherbestimmt hat, ist man ein Berufener Gottes. Und der Ruf bedeutet, dass Gott einen Ruf an diesen Menschen ergehen lässt, und zwar einen Ruf, der wirksam ist, diesen Menschen auch wirklich zum Glauben zu bringen. Ja, Gott ruft viele Menschen, tut Buße und glaubt an das Evangelium, aber er ruft auch Menschen speziell mit einem wirksamen Ruf, die wirklich zum Glauben dann kommen, durch diesen Ruf, weil Gott es bewirkt. Das sind Berufene Jesu Christi. Ja, und also die er vorherbestimmt hat, die hat er auch so berufen. Und die er dann berufen hat, die hat er gerecht gesprochen, heißt es hier. Und die hat er auch schon verherrlicht. Jeder, der von Gott so berufen ist, der ist von Gott gerecht gesprochen, trotz seiner Sünden und schon von Gott verherrlicht, jetzt schon. Man ist ein Berufener Jesu Christi. Er hat erwählt, er hat berufen, er hat erlöst. Ist das alleinige Werk Gottes. Das stellt der Judas hier gleich am Briefanfang raus. Jeder, der das liest und zu diesem Christus, zu diesem Herrn gehört, ist ein Berufener. Und dieses Berufen, das erklärt er jetzt mit zwei Sätzen. Nennt zwei Aspekte, was es bedeutet, ein Berufener zu sein. Zuerst, die in Gott, dem Vater, geliebt sind. Also ein Berufener ist einer, der von Gott, dem Vater, geliebt ist. Hier heißt es in Gott. Ob das vielleicht noch, sag mal, noch was Persönlicheres oder Intimeres ist, wie von Gott geliebt, weiß ich nicht. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, aber bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Auf jeden Fall kann man definitiv auch sagen, dass es auch von Gott geliebt ist. Oder man kann es auch übersetzen, man ist bei Gott geliebt. Ja, man ist bei diesem Gott, da ist man wirklich geliebt, wenn man in Christus ist. Auf jeden Fall dieses geliebt, das steht im Griechischen in der Zeitform, in dem Perfekt, die bedeutet, dass dieses Geliebt nicht einfach jetzt angefangen hat, als man sich vielleicht bekehrt hat und als Gott einen dann, oh okay, der sucht mich unbedingt, den muss ich jetzt lieben. Nee, dieses Perfekt bedeutet, es hat in der Vergangenheit angefangen. Gott hat diese Liebe schon in der Vergangenheit gehabt, vor ewigen Zeiten. Hat er diese Liebe gehabt zu den Berufenen. Und diese Liebe, die zieht sich durch bis jetzt, bis in die Gegenwart. Und die wird aber auch weitergehen. Das bedeutet diese Zeitform, dieses geliebt. Ist nicht einfach nur mal ein Zeitpunkt, sondern schon immer geliebt und es wird so bleiben. So ist man im Vater geliebt, wenn man dann berufen ist, wenn man zu Jesus Christus gehört. Und ich finde das so ein herrliches Wort, Johannes 16. Das berührt mich ja immer wieder, wenn ich das lese, das mit aufschlagen, Johannes 16, Vers 26 und 27. Redet Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung, redet er zu, einfach nur zu den Jüngern und sagt: An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Vielleicht haben die sich in dem Moment gedacht, Jesus, wir bitten und du sagst zum Vater nicht, dass, oder du bittest dann den Vater nicht. Warum nicht? Das ist doch keine Ermutigung. Aber dann sagt Jesus, nee, ich muss nämlich den Vater gar nicht bitten, dass er euch jetzt dieses Gebet erhört, sondern denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Der Vater selbst hat euch lieb. Ich muss nicht erst zum Vater kommen und Vater, bitte, bitte wirkt doch an dem Philipp, erhör ihm doch das Gebet. Nee, das muss ich gar nicht. Der Vater selbst liebt dich doch, wenn du zu mir gehörst. Da muss ich nicht bitten. Der Vater sagt, na klar, habe ich schon längst gemacht. In Jesus, da habe ich das schon. Also als Berufener ist man in Gott, dem Vater, geliebt. Und das Zweite, man ist für Jesus Christus bewahrt. Bei mir in der Elberfelder heißt es, in Jesus Christus bewahrt. Aber das kann man verschieden übersetzen. Man kann übersetzen, in Christus bewahrt, für Christus bewahrt oder auch durch Christus bewahrt. Eigentlich stimmt alles. Ja, man ist als Berufener, als Gläubiger ist man in Christus bewahrt, auch durch ihn. Ja, er bewahrt uns doch. Er sagt zum Beispiel in Johannes 17 dann auch kurz vor der Kreuzigung im hohen priesterlichen Gebet: Vater, ich habe sie bewahrt, die du mir gegeben hast. Jetzt, wenn ich gekreuzigt werde, bewahr du sie. Aber auch jetzt, er bewahrt wieder. Ja, nur während der Kreuzigung konnte er seine Jünger nicht bewahren, aber jetzt bewahrt er uns, als er wieder zum Vater aufgefahren ist. Also von dem her, das stimmt alles, aber hier in Judas 1 ist wahrscheinlich am besten zu übersetzen, man ist für Jesus Christus bewahrt, auch wenn die anderen Dinge stimmen. Man ist für Jesus Christus bewahrt. Und ich will das noch ganz kurz an einem herrlichen Psalm zeigen. Oder an einem kurzen Ausschnitt aus einem Psalm, Psalm 89. Was das bedeutet, als Berufener ist man für Jesus Christus bewahrt. Ich will es von der Zeit her gar nicht arg ausführen, aber kurz diese Verse lesen. Psalm 89, Vers 28 bis 38. Ich lese es erstmal vor. Da haben wir der Vater. Gott berichtet hier von einem, berichtet dem Psalmisten, der das dann aufschreibt, und zwar dem Ethan, berichtet hier von einem Gespräch, das der Vater mit dem Sohn hatte, vor Ewigkeiten. Der Vater hat mit Jesus ein Gespräch und sie haben einen Bund geschlossen. Und der Heilige Geist bezeugt es dem Ethan, dass der hier in diesem Psalm aufschreibt. Und hier redet der Vater und sagt über seinen Sohn: So will auch ich ihn, also ich, Gott, will ihn, Jesus, zum Erstgeborenen, also zum Höchsten machen. Zum Höchsten unter den Königen der Erde. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll ihm fest bleiben. Und ich will seine Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage des Himmels. Wenn seine Söhne, da wird es jetzt für uns konkret, wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechtsbestimmungen, wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er ewig feststehen, der Zeuge in den Wolken ist treu. Der Vater schließt hier einen Bund mit seinem Sohn und sagt ihm ewig, Vers 29, ewig will ich ihm, Jesus, meine Gnade bewahren und mein Bund soll fest bleiben. Und von was handelt dieser Bund? Bestimmt schon von mehr Dingen, aber unter anderem dann, was er erzählt, nämlich von den Nachkommen. Der Bund handelt von dem, was dann Vers 30 sagt, ich will seine Nachkommen einsetzen für immer. Er soll Nachkommen haben. Jesus soll Nachkommen haben. Und dann wird uns berichtet, ab Vers 31 bis 33, selbst wenn diese Nachkommen sündigen und von Gottes Geboten abweichen, wird Gott sie nicht verwerfen. Aber nicht einfach nur wegen den Nachkommen, sondern er wird sie nicht verwerfen, Vers 34, weil er sagt, meine Gnade werde ich nicht von ihm, also von meinem Sohn weichen lassen. Er hat einen Bund, nicht einfach mit uns geschlossen, der Vater hat einen Bund mit seinem Sohn, mit Jesus Christus geschlossen und hat gesagt, diesen Bund werde ich bewahren, selbst wenn deine Nachkommen sündigen, werde ich sie nicht vernichten, wie ich schon viele vernichtet habe, sondern ich werde deine Nachkommen züchtigen, wie es hier heißt, mit Schlägen heimsuchen, aber ich werde sie nicht ausrotten, ich werde diesen Bund nicht entweihen. Und deswegen heißt es hier in Judas, Berufene, die für Jesus Christus bewahrt sind. Der Vater bewahrt uns für seinen Sohn. Er hat einen Bund mit seinem Sohn geschlossen und bewahrt uns für seinen Sohn, dass er Nachkommen hat, dass er eine herrliche Braut, eine herrliche Gemeinde bekommt. Seine Sklaven, die ihm dienen, die sich an ihm freuen. Und der Vater garantiert dafür, denn er hat einen Bund geschlossen. Wenn man sündigt, er weist einen zurecht, aber er wird nicht, wer ein wahres Kind ist, den wird er nicht verwerfen, sondern er ist ein Berufener. Und deswegen ist er in Christus bewahrt. Weil er von Gott berufen wurde, wie wir es in Römer 8 gelesen haben, deswegen ist er bewahrt in ihm und für Christus. Von uns aus, da würden wir gleich abfallen, aber Gott garantiert dafür. Er garantiert seinem Sohn, dass seine Nachkommen bewahrt sein werden. Hast du diese Heilsgewissheit? Bist du dir deines Heils so gewiss, dass du in Christus, durch Christus und auch für Christus bewahrt bist? Hast du diesen Frieden? In Christus ist es nämlich Realität, diese Bewahrung, diese Gewissheit, die man über sein Heil haben darf. Denn er ist doch unser Friede. Und niemand kann uns aus der Hand des Vaters reißen, weil niemand größer als der Vater ist. Deswegen kann er auch dieses Versprechen geben. Niemand ist größer und wenn er sagt, es ist so, dann kann niemand es vereiteln. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen und der Vater und der Sohn sind eins. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, aber trotzdem auf Jesus vertraust, denkst du dann etwa, dass Gott ein Werk anfangen wird in dir und es dann nicht zu Ende bringt, sodass er dann zum Schluss vielleicht ausgelacht werden könnte, wie damals bei Israel in der Wüste, dass Mose betet, Herr, wenn du jetzt das Volk ausrottest, dann werden all die Völker drumherum werden über dich lachen, weil du gesagt hast, ich führe sie aus Ägypten raus, aber du schaffst es nicht, sie in ihr Land zu bringen. Meinst du, dass Gott in dir ein Werk anfängt und es dann nicht zu Ende bringt, sodass man über ihn lachen könnte? Denkst du, dass Gott irgendjemand Anlass gibt, zu zeigen, dass er es nicht schafft? So was macht Gott nicht. Diese Ehre lässt er sich nicht nehmen, sondern in ihm, da bist du sicher, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Aber er sagt auch, wie er uns bewahrt. Nicht einfach nur, dass er schnipst und wir müssen, es hat nichts jetzt mit uns zu tun. Nee, er gibt auch bestimmte Mittel, wie er bewahrt. Zum Beispiel Vers 2, dass er sagt, Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Ja, der Friede Gottes soll immer fester in uns werden, dass wir dadurch fest werden in ihm und bewahrt bleiben, auch in Schwierigkeiten. Oder Vers 3 sagt er, ich schreibe euch als eine Ermahnung. Ja, er gibt uns das Wort Gottes hier, dass wir es auch lesen, hören und in ihm bewahrt bleiben. Oder die Predigt gibt er uns, dass wir darüber dann bewahrt bleiben, weil es in uns wirkt. Oder Vers 5 sagt er, ich erinnere euch, auch wenn ihr das schon wisst, ich erinnere euch immer wieder die Erinnerung an diese Dinge, auch wenn man es schon weiß. Wir Menschen sind, wir wissen es vielleicht dann schon noch, aber es ist nicht im Leben drin. Deswegen auch die Erinnerung immer wieder an diese Dinge, die benutzt Gott, um wirklich bewahrt zu bleiben. Und das führt uns zu diesem Vers 2, zu diesem Segenswunsch. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde ich immer reichlicher zuteil. Der Judas wünscht seinen Lesern, wünscht er den Segen Gottes, den sie zwar haben. In Christus ist man gesegnet. Aber an diesen Segen sollen sie erinnert werden, sollen das immer mehr erkennen, was es bedeutet, den Frieden Gottes zu haben und sollen dadurch darin gefestigt werden. Und dann sollen sie es an andere weitergeben. Und das ist auch das Ziel dieses Briefes. Da geht es nicht zuerst gegen Irrlehrer zu schreiben, sondern für die richtige Lehre, für das Wahre. Weil dieser Segen, diese Barmherzigkeit, dieser Friede, diese Liebe, diese Bewahrung, die kann nur durch richtige Lehre geschehen. Nur darin wirkt Gott, ja, dass wir uns der Barmherzigkeit Gottes sicher sind. Da brauchen wir die richtige Lehre. Und da Irrlehren drin sind, die werden irgendwas anderes behaupten. Da brauchen wir die rechte Lehre. Und deswegen ist es wichtig, gegen die Irrlehre zu schreiben. Aber wenn das nicht sein erstes Ziel ist. Das Ziel ist, dass die Gläubigen der Barmherzigkeit Gottes sich gewiss sind, der Liebe Gottes und dass der Friede Gottes in ihrem Leben regiert. Und deswegen braucht sie rechte Lehre, weil nur sie kann bewahren, nur sie bringt ans Ziel. Und nur durch sie haben wir wirklich Freude in Christus und sind bewahrt und können Gott dafür verherrlichen. Diese zwei Verse, sie zeigen, dass ein Knecht Jesu Christi zu sein wirklich eine herrliche Berufung ist. Aber dass dieser Adel, wenn er uns so adelt, dass es auch verpflichtet, nämlich sich ihm unterzuordnen. Diese Erhöhung bedeutet, dass man auch an ihm bleiben muss. Und das heißt immer unter ihm. Deswegen nochmal die Frage, bist du sein Sklave? Hast du dich Jesus Christus untergeordnet? Suchst du die Vergebung von ihm? Und wenn ja, bist du es gerne? Oder würdest du trotzdem immer noch gern deine Dinge durchziehen? Bist du es gerne? Wenn nicht, schau dir, auch wenn doch, dann ist auch immer wieder gut, aber schau dir das an, wie er dich bewahrt. Vertrau ihm. Ja, was er der Herrliches verheißt, dich zu bewahren. Und dann sei fröhlich, er macht es gut. Denn was gibt es Besseres, als zu wissen, ich bin von Gott, dem Vater, geliebt und ich bin für Jesus Christus bewahrt. Er lenkt doch alle Dinge und er sagt, er bewahrt mich, er bringt mich ans Ziel. Was gibt es Besseres zu wissen? Die letzten Verse von Judas sagt er genau nochmal das. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt, Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.